macht das Geld voran. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht, das Geld voran.
Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal eine unserer bittersten Schlachten über die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs Teil 1.
Es geht voran! Es geht voran!
Eine unserer bittersten Schlachten. Die internationale Solidarität im Spanischen Bürgerkrieg.
Noch sagte, ja, wie ist denn das, Kamerad Höfer, wäre es nicht auch an der Zeit, dass Sie mal mit den Herren der Legion Contour nun einfach jetzt Friede schließen und sagen, Friede, Freude, Eierkuchen, ja, auf Deutsch gesagt, ja, habe ich gesagt, wissen Sie was, Sie haben mal vor 4 Jahren gesagt, als in Legion Contour man kam, solange ich leben werde, wird es keine Freundschaft geben mit diesen Mördern des spanischen Volkes.
Kurt Höfer, der Vorsitzende der Gemeinschaft ehemaliger republikanischer Spanienkämpfer in Deutschland, zitiert hier einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Berlin. Der Aussöhnungsvorschlag bezieht sich auf den 60. Jahrestag der Interbrigaden. Aussöhnen sollen sich demnach die Antifaschisten, die für die Spanische Republik gekämpft haben, und die deutschen Soldaten, die in der mit Franco verbündeten Legion Condor gedient hatten. Dieser Beitrag wendet sich gegen solche sozialdemokratischen Bürgermeister. Unversöhnlich geht es um den Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939, um die internationale Solidarität, die er auslöste, und besonders um die internationalen Brigaden. Erzählt von den beiden ehemaligen Brigadisten Kurt Höfer und Heinz Pries und der spanischen Kommunistin Pilar Mendiburu.
Und ich habe zum Beispiel das vom Quartel de la Montaña in Madrid. Dann wurde mit Kanonen geschossen, das war ganz schön, ein paar Stunden. Und wir waren alle sehr besorgt und wussten nicht, welche Genossen sind gefallen oder nicht oder wie und so weiter. Und dann frühmorgen am 19., wann diese Kasernen befreit wurden, dann wurden die Waffen verteilen der Arbeiter. Und da war ich zum Beispiel in unserem Parteilokal, das heißt in Spanisch in Radio, La Casa del Partido. Dann haben wir die Kasten aufgemacht von den Waffen und verteilt und alles mitgemacht.
Juli 1936. Der Franco-Putsch gegen die spanische Volksfrontregierung hatte begonnen. Das Volksfrontbündnis bestand aus bürgerlichen Sozialisten und Kommunisten. Dieses antifaschistische Bündnis hatte die Wahlen vom Februar 1936 mit Unterstützung der Anarchisten gewonnen. Armee, katholische Kirche, Großgrundbesitz und weite Teile des Kapitals wollten diese Reformregierung so schnell wie möglich beseitigen. Im Juli sollte es soweit sein. Im ganzen Land putschte die Armee. Die Bevölkerung verhinderte in den meisten Teilen des Landes ihren Erfolg. Aus dem von der Armee erwarteten Handstreich wurde ein erbitterter Bürgerkrieg. Für Pilar Mendiburu war ihr Eintritt in die Kommunistische Partei im Mai 1934 selbstverständlich. Sie wuchs in einem Madrider Arbeiterviertel auf, ihre Eltern waren Arbeiter, ihr Vater auch Funktionär der sozialistischen Gewerkschaft im Betrieb.
Da haben wir Zeitung verkauft von der Kommunistischen Partei in Madrid. Das war in Madrid. Ich bin geboren in Madrid. Und das war auch ein Arbeiterviertel, Los Cuatro Caminos. Und dann haben wir Zeitung verkaufen, Einladungen zum Versammeln und alle solchen Sachen, Agitation und Propaganda, die nachher heißt das, Agitation und Propaganda, damals da hatte das keinen Namen. Also wir waren Mädchen für alles. Wenn die Kundgebung waren, sind wir zum Kundgebung gegangen, haben agitiert auf der Straße, haben die Leute angesprochen. Damals waren sehr viele Generalstreiche in Spanien, da sind immer teilgenommen in die Streits, wir wurden von der Polizei verfolgt und gerannt und so.
Die Kommunistische Partei war zu diesem Zeitpunkt sehr klein. Im Verlauf des Bürgerkriegs übernahm sie allerdings die Hauptrolle in der Volksfrontregierung.
Und die Partei wusste schon in Madrid, wir waren schon wochenlang vorher mobilisiert. Wir mussten abends in dem Parteilokal sein und so weiter. In Madrid zum Beispiel waren in die Kaserne, wir hatten la Caserna de la Montaña, el Cuartel de la Montaña. Das war eine große Kaserne, Militärkaserne. Und dann war Widerstand gewesen. Aber die Soldaten und die Unteroffiziere und das alles waren zusammen mit dem Volk. Also das hat Stunden gedauert, bis die Kaserne befreit wurde. Aber alle 19 war schon befreit. Und wir waren in der Zeit, wo ich meinen Sohn bei meiner Mutter lassen konnte, da war ich überall. Und also wo man Genossen gebrauchen hat, und die haben uns geschickt, du geh da, da brauchen das und da brauchen das. Zum Beispiel, dann hatten wir auch in der, vis-à-vis von diese, das dann nachher wurde, der Quartel del 5. Regimiento, 5. Regiment, dann wurde, haben wir eine Sanitätsstelle von, gegründet. Da war ich beschäftigt mit dieser Sanitätsstelle, dann kam Ärzte, dann kam alles von den Genossen, die gekommen sind. Das war direkt an die Kaserne, nicht? Und da habe ich das da auch gearbeitet, alles organisiert, alles. Also warum ich nicht fest in irgendwas, warum ich den Jungen hatte. Ne?
Deutschland 1933. Der 17-jährige Kurt Höfer war Gruppenleiter der kommunistischen Jugend. Wenige Tage nach der kampflosen Machtübergabe an Hitler erreichte die erste Verhaftungswelle auch sein Dorf bei Chemnitz. Nach zunächst zielloser Flucht emigrierte er ins Saarland, wo er als Bildungsreferent der kommunistischen Jugend tätig wurde. Im Herbst 1933 erhielt er den Auftrag, illegal im Deutschen Reich zu arbeiten. Er kam ins KZ Sachsenburg, dann ins KZ Burg Hohenstein und wurde schließlich zu 9 Monaten Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Im März 1936 wurde er aus der Haft entlassen.
Im Juli kam auf einmal Zeitung, bolschewistischer Putsch in Spanien, in der Nazi-Zeitung. Na nu, brachten sie die ersten Bilder, wie da auf der Straße tote Menschen liegen, die von den Bolschewisten ermordet wurden und einfach in den Rinnstein geschmissen wurden. Dachte ich, ja, das sind die Bilder, die hätte man kennt damals in Burg Hohenstein fotografiert, wo man über Ostern 4 Häftlinge einfach totgeschlagen hatte über Nacht in den Torbogen.
Von Radio Moskau erfuhr Kurt Höfer, wer tatsächlich in Spanien putschte. Im Herbst traf er einen Genossen, den er von seinem saarländischen Exil her kannte.
Sagt er, das sind Internationale dort und wollen wir da nicht auch? Ich sage, Mensch, oder sofort. Also gegangen bin ich nach Spanien und den Weg haben wir gewählt, weil wir den Faschismus wirklich zum Teufel jagen wollten. Und wo konnten wir es besser? In Deutschland hätten wir dort die Faust in der Tasche gehabt. Hätten sie gerne nie richtig öffnen. Aber in Spanien haben wir gesagt, da kriege ich mir eine Waffe in der Hand. Da werden wir gegen den Faschismus kämpfen und kämpfen wir gegen den spanischen Faschismus, dann auch gegen den Deutschen. Denn auch deutsche Faschisten waren in Spanien schon aktiv.
Der Entschluss von Heinz Pries, nach Spanien zu gehen, fiel im dänischen Exil. Heinz Pries, Jahrgang 1915, war bereits mit 14 Jahren in der kommunistischen Jugend in Hamburg aktiv. Sein Vater war Steinsetzer im Straßenbau und kommunistisch organisiert. Weil es zum Arbeiterethos gehörte, dass man einen anständigen Beruf gelernt haben musste, und seine Mutter meinte, Maler ist immer gut, da kannst du nebenbei was verdienen, lernte er 4 Jahre Maler. Im März 1933 wurde er in sogenannte Schutzhaft genommen. Im Herbst 1934 flieht er nach Dänemark.
Und eines Morgens, der berühmte 19. Juli 1936, holte ich die Zeitung, und wie ich zurückkam, las ich die Überschriften in Dänisch, ich sprach ganz gut Dänisch da unten. Putsch in Spanien. Militärputsch gegen die Volksfrontregierung. Überfälle auf Antifaschisten in allen Teilen des Landes. Widerstand der Bevölkerung. Das Volk bewaffnet sich. Gewerkschaften rufen zum Widerstand auf. Wir schaffen uns sofort Informationen an, oder hörten besser gesagt das Radio, die Radiosendungen von Kopenhagen und von anderen Ländern und waren als Jugendgruppe hellauf begeistert über den Widerstand der Bevölkerung. Dann kriegten wir die ersten Fotos zu sehen, die ersten Nachrichten in den Kinos, in den Nachrichten. Fernseh gab es ja noch nicht, gab es überhaupt noch nicht. Und sahen, wie Frauen und Männer bewaffnet an die Front zogen. Dann lasen wir die Berichte, wie Frauen und Jugendliche, also Gegner dieser Putschisten, die Kasernen stürmten, und Berichte darüber, wie sie die Waffen aus den Kasernen holten, um sich zu bewaffnen, wie ein Teil der Rekruten, das waren ja Eingezogene, zu den Republikanern überlief und mitmachte in der Abwehr. Und diese Berichte über die ungeheure Bereitschaft der Bevölkerung und ohne Unterschied, muss man sagen, ich habe das später auch erlebt, sich einzusetzen und an sozusagen die faschistischen Putschisten mit Waffengewalt entgegenzutreten. Das ist ihnen in kürzester Frist gelungen, an einigen Städten sofort die Macht der Putschisten zu brechen und sie aus den Städten zu jagen. Ich muss dabei, bei meiner Motivation spielte auch eine große Rolle, dass ich gute Freunde, Genossen verloren habe bei den Nazis, die sie erschlagen haben zum Teil und verhaftet haben, gefoltert haben. Ich kriegte ja über Umwege immer Informationen über das, was sich in der Heimat abspielte, was in Hamburg los war, wie sie meine Genossen dort verhaftet haben und zum Teil ins Konzentrationslager und zum Teil ins Gefängnis gebracht, mit denen ich gemeinsam jahrelang in meiner Jugend doch zusammengelebt und auch, um das Wort mal zu gebrauchen, gemeinsam gekämpft hat. Das hörten wir ja auch, und das war auch zum Teil das, was wir veröffentlichten in unserer Presse, so dass wir einfach darauf brannten, eine Möglichkeit zu haben, uns zu wehren.
Bandera roja, tu eres nuestra guía. Bandera roja, tu forjas la unión. Tu eres la esperanza de cuna y botella. Saludes triunfante la revolución.
Volksfront marschiere, kämpf ums neue Leben. Kämpf die Freiheit, stark und unbeirrt. Fahne unsere Hoffnung, wenn wir dich erheben. Gibst du uns die Kraft, die siegen wird.
Obreros y campesinos, cantad a nuestro rojo pendón.
dos de tras, que la victoria es la unión. Camaradas proletarios, cantad, que nuestra lucha será triunfal.
Blutrote Fahne, führt das Volk zum Siege. Blutrote Fahne, lasst ein Feuer lohn. Fahne unserer Einheit, in den Morgen fliegen. Leuchtet im Triumph der Revolution.
Im August 1936 rief die Kommunistische Internationale auf, nach Spanien zu gehen. Es war selbstverständlich für die Jugendgruppe, in der Heinz Pries arbeitete, sich sofort zu melden. Weil aber nur militärisch Ausgebildete in Spanien gebraucht würden, wurden sie zunächst von der Roten Hilfe abgewiesen. Mit ihren 19 bis 22 Jahren waren sie zu unerfahren. Erst als die Qualifikationsgrenze im November fiel, ging es für Heinz Pries auf die Reise. Genauer, für Olaf Andersson. Mit den falschen Papieren ging es problemlos zunächst nach Paris.
Und in Paris hat man uns eine Anlaufadresse gegeben. Hat gesagt, im Place de Combat heißt dieser Platz, wo wir hin sollen. Und da wäre eine Planke. Und hinter dieser Planke wäre die Empfangsstelle für alle Freiwilligen, die sich in Paris nach Spanien melden. Und wir gingen auch dahin, immer nur paarweise, um nicht aufzufallen. Und kamen da, das weiß ich noch, wie als wäre es gestern gewesen. Wir kamen, da war eine Tür in dieser Planke und kamen rein und stießen auf ein, wie kann ich das nennen, ein Babylon von Sprachgewehr. Da waren Amerikaner, waren Skandinavier, da waren Holländer, da waren Deutsche, viele Deutsche nebenbei. Weil das Gros der Spanien-Freiwilligen setzt sich ja zusammen aus ehemaligen Emigranten aus Prag, London und Skandinavien. Und wir stießen auf eine fast nicht zu beschreibende Solidaritätsbekundung untereinander. Heute, wenn ich heute oft dieses Wort, die Losung höre, hoch die internationale Solidarität, dann klingt es für mich in Erinnerung an diese Tage ein bisschen blass. Und die gemeinsame Sprache, was war das? War Gesack. Das ist fast nicht, also natürlich haben wir uns so mit Deutsch und Französisch und Spanisch nicht, aber Englisch und so weiter geholfen. Aber eigentlich konnten wir alle gemeinsam singen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was für eine Art von emotionaler Begeisterung entstand, wenn wir zusammen mit den Italienern, mit den Franzosen, mit den Engländern La Bandera Rosa sangen. Nicht? Dieses Lied kennen Sie vielleicht, La Bandera Rosa. Oder die Marseillaise sangen. Oder dieses Einheitsfrontlied, das auch in Englisch gesungen wurde. Oder die junge Garde, La Jeune Garde in Französisch. Und die Melodie war die gleiche wie die deutsche. Sodass wir alle sangen und zum Schluss nicht, aber auch sangen gemeinsam dann die Internationale. Jeder auf seinen Text, aber die Melodie war die gleiche. Und dann standen wir da in dem Hof. Und ja, man kann sogar sagen, man verbrüderte uns im gewissen Sinne und sang mit erhobener Faust unsere Kampflieder.
Zur gleichen Zeit befanden sich 6.500 Mann der Legion Condor im Rahmen einer Kraft-durch-Freude-Reise auf dem Weg nach Spanien. Das Deutsche Reich tarnte ihre Unterstützung für Franco. Dagegen intervenierte Italien offen mit Marine, Luftwaffe und Bodentruppen, die teilweise mehr als ein Viertel der Franco-Armeen ausmachte. Die deutsche Interventionsmacht, Legion Condor, erreichte später eine Gesamtstärke von 10.000 Soldaten nebst Gerät, darunter insbesondere ca. 200 Flugzeuge. Die direkten deutschen Waffen- und Munitionslieferungen an Franco entsprachen dem Materialwert einer zweiten Legion Condor. Was die deutsche und auch die italienische Unterstützung neben der Menge auszeichnete, war ihre Qualität. Hier sollte Kriegsmaterial einem Belastungs- und Eignungstest unterzogen und daneben Fachpersonal unter Ernstbedingungen ausgebildet werden. Für den deutschen Antifaschisten Kurt Höfer wurde der Weg nach Spanien alles andere als eine Urlaubsdampferfahrt. Zu Fuß überquerte er zusammen mit zwei Genossen die französische Grenze vom Saarland aus. Aus dem französischen Grenzgebiet wurden sie nach Paris geschleust.
Das war natürlich auch interessant wiederum, die Sicherheit, die im Tage am Tage lag. Ich kam als Erster, wurde als Erster eingerufen und gefragt. Da wussten die aber alles schon über mich. Ja, aber eine Sache wussten sie nicht, was ich gemacht hatte nach dem KZ, dass ich dann nochmal im Gefängnis war. Das wussten sie noch nicht. Das war noch nicht so weit durchgekommen. Aber jedenfalls war alles klar, gut, pass auf, du gehst noch zum Arzt rüber in das andere Zimmer zur Untersuchung, ja, und dann schick mal den nächsten rein. Schick mal den Kreuzmann rein, ja. So, es ging doch der Kreuzmann rein, ich war in der Zwischenzeit beim Arzt, kurze Tauglichkeit, naja. Was soll's, ja, ich war ja gesund. Und dann stand ich wieder mit dem Fritz Baumgärtel zusammen. Und dann kam der Otto Kreuzmann raus wieder und sagt, Kurt, du sollst noch mal reinkommen. Wenn ich noch mal rein, sagt, du, pass mal auf. Das ist dir doch bekannt, dass der Otto Kreuzmann im Saargebiet in der Immigration ein paar Schwierigkeiten hatte. Ich betonte vorhin schon mal so das Revoluzertum manchmal, was bei ihm so durchkam. Und da hatte er mal Schwierigkeiten gekriegt und das hatte man ihn angekreidet. Und das lag nun also schon alles in Paris auch. Ja. So, nein, ich habe gesagt, also pass mal auf, der Otto ist derjenige gewesen, der den Anfang gemacht hat zur Spanienfahrt, ja. Und ich vertraue ihm vollkommen, ja, ich bin jetzt ab und zu mit ihm zusammen gewesen, ja, ist an sich ganz klar mit dem Otto, ja. Also, ich bürge für ihn.
Nach der Meldung in Paris ging es mit dem Zug nach Perpignan und von diesem Sammellager aus mit Bussen über die spanische Grenze.
Le passeport, s'il vous plaît. Und da wurden auf einmal die Pässe von denjenigen, die Pässe hatten, nach vorne gereicht. Und wir Deutschen, wir mussten uns ein bisschen kleiner machen in den Sitzen, in dem Bus, damit man uns nicht sieht von vorne. Und da wurden die Pässe vorgereicht von denen, die Pässe hatten. Der nahm die in der Hand. Der ist nicht mehr aufgekommen, der von der Grenze da. Und verschwand dann in sein Häuschen wieder drinnen. Und dann kamen die Pässe wieder zurück. Le passeport, s'il vous plaît, bon voyage. Und da wurde die Türe zugemacht und die ganze Grenzabfertigung war erledigt. Klar ist das auch organisiert worden von den Franzosen, dass sie dann bestimmte Grenzer an den und den dort hatten, ja, wo das dann formal gehandhabt wurde.
Ein solch reibungsloser Grenzübertritt war im Laufe des Krieges immer weniger möglich. Die französische Regierung wollte Neutralität demonstrieren. Pikanterweise war die französische genauso wie die spanische Regierung ein Volksfrontbündnis. Ihre spontane Sympathie für die Spanische Republik brach aber unter der Ablehnung jeder Einmischung durch England zusammen.
Die Fahrt über Barcelona nach Albacete, die war für uns, wie soll ich das sagen, die war für uns eine Art von Aufmunterung, von Motivation für das, was wir vorhatten. Denn in Spanien war das so, dass die Menschen eine große Hoffnung hatten auf die Unterstützung durch die internationale Solidarität der Brigaden, der Hilfe und der materiellen Hilfe. Und es hatte sich herumgesprochen, wahrscheinlich schon seit Tagen da, dass auf diesem Bahnsteigen, auf diese Strecke, die wir fuhren, die internationalen Freiwilligen nach Albacete fuhren. Und dann erlebten wir, dass auf jedem größeren Bahnhof, wo der Zug hielt, und das, wir konnten das ja merken und feststellen, das war nicht irgendwie nicht organisiert, das war auch nicht kommandiert, das war auch nicht in dem Sinne organisiert, wie wir das manchmal machen, sondern spontan haben sich die Menschen dort eingefunden, das sahen wir auch an der Zusammensetzung, das waren viele Frauen mit ihren Kindern und Männer und Jugendliche und Milizen und hier und da gab es sogar aus irgendeinem Dorf herangeholt wahrscheinlich eine Blasmusik, wir hörten denn schon Musik, wenn der Zug einfuhr. Die Frauen kamen und uns Weintrauben streichten, Weißbrot und Wein zum Trinken und ihre Kinder hochhielten und sagen, kämpft für die Zukunft unserer Kinder, schlagt die Faschisten oder helft uns, die Bande zurückzutreiben. Und Nupasaran war damals schon ein Begriff geworden, sodass wir auf all diesen Stationen, wo wir mit Blumen empfangen wurden, wo uns Geschenke gemacht wurden auf den Bahnsteigen, auf den Bahnhöfen, eigentlich in Albacete, in dieser Basis, ankam mit dem Gefühl, so schnell wie möglich an die Front zu kommen. So, und wir bekamen in Albacete Karabiner. Ich glaube, das waren sogar deutsche Karabiner, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, und im Zug erklärte uns dieser George, ehemaliger Weltkriegsteilnehmer aus dem Ersten Weltkrieg, wie eine Infanteriewaffe geladen wird, was Kimme und Korn ist, was Rückschlag bedeutet und wie man zielen muss über Kimme und Korn. Und dann, jetzt kommt meine Ausbildung, durfte jeder von uns einmal aus dem Fenster schießen, um zu sehen, wie Kimme und Korn funktioniert und wie der Rückschlag ist bei einer Infanteriewaffe. Das war meine erste Ausbildung an der Waffe auf dem Weg zur Front nach Jaén. Und in Jaén wurden wir ausgeladen, mussten unser Gepäck irgendwo liegen lassen, weil wir nur Sturmgepäck hatten, nahmen die Maschinengewehre und zogen in den frühen Morgenstunden im Dunkel noch an die Front. Und uns entgegen kamen schon die Flüchtlinge, schwer bepackte Eselskarren mit Matratzen und Kochtöpfen und Frauen und Kinder, die also vor den Faschisten flüchteten. Und als sie uns sahen, wir waren natürlich schon sehr äußerlich organisiert, einheitlich uniformiert, also in der Kleidung der Interbrigaden, in der Uniform der Interbrigaden. Und wir merkten dann, wie sie uns begrüßten und wie sie ihre ganze Hoffnung auf unseren Einsatz setzten gegen die Faschisten, mit der Hoffnung sicher wieder in ihre Dörfer zurückzukehren, wenn wir diese Dörfer befreit haben, nach ihrer Meinung. Und so zogen wir an die Front.
Besser organisiert war die militärische Ausbildung bereits, als Kurt Höfer im Januar 1937 nach Spanien kam. Besser organisiert, aber durchaus nicht problemlos.
Wir haben unseren Kompaniechef gefragt an diesem ersten Tag, wo er uns begrüßt hat und dass er unser Kompaniechef ist, haben wir gesagt, ja, wir haben doch noch eine Frage. Ich sagte, habt ihr noch Fragen? Sag mal, Genosse Dude, wo können wir denn hier mal austreten gehen hier, wenn wir mal müssen? Ne? Kraulte er sich so an den Kopf von seinem damals schon etwas grauen Kopf, ja, sagt, also wisst ihr seid hier auf dem spanischen Dorf. Die Menschen hier, die Arbeiter, die Landarbeiter, die sind den ganzen Tag von früh bis abends auf dem Feld. Und wenn die mal müssen, müssen die auch auf dem Feld gehen, weil sie auf dem Feld sind. Die können nicht nach Hause laufen, weil sie da keine Toiletten haben. Es gibt in Scheißhäusern, das ist so ein kleines grün angestrichenes Häusel, das steht beim Pfarrer im Hof drinnen, in den Garten, wo wir essen. Da steht auch das Scheißhäusel. Da ist so ein Herz drinnen an der Türe. Und dann gibt es noch eine Toilette. Aber diese Toilette, die ist hier bei dem Großgrundbesitzer in seiner ehemaligen Wohnung, denn er war inzwischen auch von seinem Großgrundbesitz getrennt worden. Früh ging die Ausbildung los. Naja, erstmal marschieren, na gut, an für sich die KJler aus Deutschland, die konnten marschieren. Die konnten alle marschieren. Ja, das ist Fakt gewesen. Und wenn man noch Sportler dazu war, da war das noch günstiger. Ja, da hatte man noch mehr von, na, ich möchte sagen, der Energie, das Beste zu leisten. Ja. Und so, dass man also diese Sache nun mehr oder weniger im Nu beherrschen, links und rechts und so weiter und so fort. Ja. Also was die Grundbegriffe waren, erstmal bei der Ausbildung. Und dann war es Ausbildung an der Waffe. Aber für diese ganze Kompanie, die wir nun dort lagen, in diesem Bauerngehöfte oder Großbauerngehöft, gab es nur 6 Gewehre, an denen geübt werden konnte. Naja, da könnt ihr euch vorstellen, wenn man dann mal dran war, als Zug, dass wir die 6 Gewehre hatten. Und wenn man dann als Gruppe dran war, wenn wir eins von den Gewehren dran hatten. Ne? Also es war wirklich schwierig, am Gewehr nun ausgebildet zu werden. Es waren damals alle möglichen Kaliber, die wir damals hatten, von vielen Ländern noch, zum Teil spanische, zum Teil mexikanische. Ja.
Je nach militärischen Fähigkeiten und möglichst nach Sprachen gruppiert, wurden sie ihren Einsatzeinheiten zugeteilt. Kurt Höfer kam nach Murcia zum Thälmann-Bataillon. Hier begann die eigentliche Ausbildung an fabrikneuen sowjetischen Gewehren. Während der 4 Wochen lernten sie auch ihre erste spanische Stadt kennen.
Das war ja so in Murcia, dass die Bevölkerung also wirklich Gastfreundschaft großgeschrieben, übergroßgeschrieben. Wenn wir zum Friseur kamen und ließen uns mal die Haare schneiden, ja, dann hat man schon gelernt, quanto vales, ja. Nada, 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 no, nada, nada. Die Haare kriegst du mir umsonst geschnitten.
Stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, auf die Fahne der Solidarität.
Ich brauche das nicht zu schildern, weil das ist denn, was soll ich schlachten? Das ist immer dasselbe.
Trotzdem, wir kommen nicht ganz daran vorbei. Es geht schließlich um einen Krieg.
Und da in Madrid, da waren furchtbar viel Bombardement. Die haben bombardiert, tagelang. Nicht? Und dann, da kamen die Flugzeuge und dann waren wir auf der Straße und hat Angst gehabt und so weiter.
Im November 1936 wurde die Regierung im Rahmen umfangreicher Evakuierung nach Valencia verlegt. Im Dezember ging auch Pilar Mendiburu mit ihrer Familie. Madrid war ständig von einer Einschließung bedroht.
Denn wir haben im ersten offensiven Ansatz oder in der ersten Operation, die wir an der Jarama-Front machten, in der Tat die faschistischen Stellungen ausgehoben, haben sie erobert, zum Teil mit Handgranatenangriffen auf ihre befestigten Gräben, und haben sie um einige Kilometer zurückgeschlagen und somit auch die Bedrohung der Stadt Madrid verhindert. Das war ein hervorragendes Erlebnis für uns, weil wir merkten, wie sehr wir doch beigetragen haben, dass diese Stadt jetzt entlastet wird. Und wir haben erlebt, wie die ersten schweren deutschen Bomber, die Junkers 55 sind das, ich weiß nicht mehr, aber Junkers 50 waren es, die über unsere Gräben, dann über unsere Stellung die Bomben abwarfen, wie die zum ersten Mal, das ist ein Erlebnis, das bleibt immer ewig in einem, wir saßen in Schützengraben und plötzlich rauschten über uns hinweg ganz kleine, also relativ für unsere Begriffe kleine Jagdflugzeuge, ganz nahe über unsere Gräben weg und stiegen erst hoch, als die Bomber über uns anfingen, in unsere Linie eindrangen. Und dann schossen sie von unten auf diese Bomber und die ersten Tage, als diese Flugzeuge aus der Sowjetunion, die sowjetischen Flugzeuge mit spanischer Besatzung da waren, wurden zahlreiche dieser schweren, im Grunde genommen langsamen Bombenflugzeuge abgeschossen. Ich habe zig Bombardements in der Stadt miterlebt und dabei auch nicht sehr schöne Szenen sehen müssen, wie die Zivilbevölkerung darunter gelitten hat und Kinder und Jugendliche kaputt gegangen sind und ganze Häuser eingestürzt sind. Und diese fast Begeisterung über das Eintreffen dieser Flugzeuge und dieser Jagdflugzeuge hat sich auch dann auf die Madrider Bevölkerung übertragen und hat dann eine große Sympathie für die sowjetische Hilfe ausgelöst. Und man sah dann auch irgendwo an Häuserwänden und so die Losung, nicht? Viva Union Sovietica, nicht? Oder solche, oder Viva Stalin, nicht?
Die Sowjetunion nahm nach kurzem Zögern für die Spanische Republik Partei. Sie wollte über Spanien die Verbindung zu Frankreich und England gegen Nazi-Deutschland herstellen. Sie propagierten entsprechend Verteidigung des Status quo, des Friedens und der Demokratie und forderten Frankreich und England demonstrativ auf, dabei zu helfen. Für eine interstaatliche Volksfront gegen den Faschismus sollte Spanien der Testfall werden. Fast sämtliche Flugzeuge und Panzer der republikanischen Armee stammten aus der Sowjetunion. Hinzu traten etwa 1000 Militärspezialisten. Dies war die einzige ernsthafte Unterstützung, die die Spanische Republik von einem anderen Staat erhielt, aber sie war stets zu gering.
Am Jarama, Februar 1937. In dem Tal dort am Rio Jarama schlugen wir unsere blutigste Schlacht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Doch wir haben auf Tod und Verderben die Faschisten zum Stehen gebracht. Zeigt uns, wie man mit alten Gewehren einen Panzerangriff heil übersteht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tieffliegerangriff entgeht. Zeigt uns, wie man in offener Feldschlacht einem Tieffliegerangriff entgeht. Ja, wir haben die Stellung verlassen, denn es half auch kein Oher, mon Dieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu. Kameraden der Interbrigaden, unseren Toten ein letztes Adieu.
Eines Tages, da stehen Campesinos als die Sieger auf spanischem Feld. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt. Und das Tal dort am Rio Jarama wird gehören dem Mann, der's bestellt.
Mit etwa 20.000 Soldaten erreichten die internationalen Brigaden im Frühjahr Sommer 1937 ihren höchsten Bestand. Insgesamt kamen etwa 40.000 Menschen aus über 50 Ländern als Freiwillige nach Spanien. In der Mehrzahl Franzosen, dann Italiener und Deutsche. Weil die kommunistischen Parteien als einzige intensiv dafür warben, stellten sie die größte Gruppe. Die internationalen Brigaden waren sicherlich teilweise von großem militärischen Nutzen. Sie waren aber nur ein kleiner Teil der republikanischen Volksarmee.
Wobei ich nochmal sagen muss, weil das oft auch falsch dargestellt wird und besonders auch sehr einseitig dargestellt wird, in besonders was auch DDR-Literatur betrifft. Die großen Kämpfe und Schlachten haben nicht die internationalen Brigaden, hat die spanische Volksarmee geführt mit den ganzen Heroismus dieser Menschen und diesen ganzen Bereitschaft, sich gegen den Faschismus zu wehren oder gegen Franco-Putschisten zu kämpfen. Die internationalen Brigaden haben natürlich aufgrund ihres hohen Organisations- und Ausbildungsgrades die Rolle von Stoßtruppen gebildet. Das ist wahr. Sie wurden dorthin geworfen, wo also Durchbrüche drohten und ein Vormarsch oder eine Offensive begann von Faschisten. Da wurden dann meistens internationalen Brigaden hingeschickt und eingesetzt. Aber sonst wäre dieser Krieg nicht fast drei Jahre lang geführt worden, wenn nicht die ganze Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung und vor allen Dingen die Einheiten der im Krieg gebildeten Armee, die dann regelrechte Strukturen einer normalen Armee hatte, diese Kämpfe geführt in allen Fronten Spaniens, das war ja nun quer durchs Land, durch die Fronten von Süden bis Norden und Osten bis Westen. So, dass man nie vergessen darf, auch nicht die große Rolle, die dabei die Anarchisten mitgespielt haben, die zwar in ihren ganzen ideologischen Positionen nicht immer konform gingen mit dem, was die Regierung plante oder beschloss, weil sie ja andere Auffassung hatten, auch vom Staat und staatlicher Autorität. Aber ihre Bereitschaft, sich einzusetzen und zu kämpfen, war bei den Anarchisten genauso groß, wenn nicht größer, manchmal besonders auch im Aragon in den ersten Kämpfen.
Die Formierung der republikanischen Volksarmee ab Oktober 1936 hatte von Anfang an einen Doppelcharakter. Reaktion auf die Kriegsnotwendigkeiten war sie zum einen. Dazu gehörte ein vereinheitlichtes Oberkommando und eine institutionalisierte Ausbildung. Zum anderen aber war die Formierung der Volksarmee ein deutliches Demonstrationsmittel der spanischen Volksfrontregierung. Die innen- und ausländische Bourgeoisie sollte beruhigt werden. Dazu gehörte die Wiedereinführung der Wehrpflicht und des Militärstrafgesetzbuches inklusive Rangabzeichen und Grußpflicht.
Ja, und damit wurde auch eingeführt mit der Militärstruktur die Abzeichen der Offiziere. Also ein Leutnant hatte zwei kleine goldene Streifen, ein Major hatte einen goldenen Balken, das trug er also sowohl auf dem Ärmel als auch auf der Mütze. Und ein Unteroffizier gab's einen roten Winkel, also alle regelrechte militärische Insignien und Abzeichen, die also den Offizier deutlich machten. Und damit verbunden war natürlich auch die absolute Befehlsgewalt dieser Offiziere, nicht? Bis zur Grußpflicht, nicht? Das heißt, wenn ein Soldat, ein Offizier, ein Leutnant traf, hat er, wir grüßen ja mit der Faust, nicht so wie die bürgerliche Armee, sondern wir grüßen mit der Faust, hat er zu grüßen. Ja, was meinen Sie, was da für ein Widerstand war bei den besonders bei den Jungen, nicht? Ich habe gesagt, ich bin doch nicht verrückt hier. Wir sind hier alle freiwillig und mit denen kenne ich doch genau. Mit denen war ich auch im Jungerband. Jetzt ist er plötzlich Leutnant, soll ich den grüßen? Und soll ich vielleicht so eine Dinger tragen hier? Dagegen haben wir immer gekämpft, gegen Offiziere und so. Das war die Diskussion, die wir. Und es war auch Aufgabe der politischen Kommissare, klarzumachen, dass das auch in einer freiwilligen Armee nicht anders geht als wie die absolute Befehlsgewalt und die militärische Rangordnung. Das dauerte eine lange Zeit, bis das. Manche haben sich sogar einsperren lassen. Ich habe nur erlebt, das habe ich erlebt und das war auch. wie war das? Das war ein Vorgang, der hat mich köstlich amüsiert. Da war ein Offizier, der machte Waffenkontrolle. Nee? Und der kritisierte auch den Zustand der Waffe, guckte dann durch und was weiß ich alles. Ich weiß nur die Auseinandersetzung, die mit dem Soldaten stattfand. Weil der Offizier, es war ein Leutnant, war das, glaube ich, der sagte, sag mal, du, mit dieser Waffe, mit diesem Zustand der Waffe wärst du bei den Preußen ja in Knast gelandet. 3 Tage Arrest. Ne? Davon hat der gesagt, du bei den Preußen wärst du auch nie Leutnant geworden. Ich erzähle das nur, weil das so eine noch so eine so Art vorrevolutionäre Zeit war, wo wir alle, wir kamen doch alle aus einer Art von Gemeinsamkeiten in Deutschland. Nicht? Wir waren zusammen erwerbslos, wir waren zusammen im Jugendverband, wir haben zusammen Versammlungen besucht, haben mit den Nazis geschlagen. Das heißt, wir waren eine Art von verschworene Gemeinschaft und mit vielen Gemeinsamkeiten. Und das zu überwinden dann, diese Kumpelei im Sinne von, geht schon klar, die war dann schwer nachher, dass einer von uns Leutnant wurde und dann gegrüßt werden musste, nicht? Wenn das vorgeschrieben war oder sonst was und Befehlsgewalt hatte. Das war eine der Probleme der internationalen Brigaden, über die man einiges sagen kann, weil das war ja auch eine politische Problematik, nicht? Weil das waren, wir hatten viele Genossen, die da nicht mit einverstanden waren, nicht? Mit einer solchen militärischen Hierarchie, mit Befehlsgewalt, nicht? Und die sofort sagten, also wir sind Antimilitaristen gewesen, immer gewesen und sind heute noch. Wir wollen uns heute nur noch hier als Soldaten zur Verfügung stellen, um zu kämpfen. Aber sonst sind wir Antimilitaristen. Wir sind doch gegen den preußischen Kadavergehorsam immer aufgetreten. Was wollt ihr denn? Was wollt ihr denn auch einführen bei uns? Solche Diskussionen gab es natürlich. Und damals war das noch so, da waren wurden Kommissare oder auch bis zum Kapitän konnte man noch absetzen, also von der Mannschaft her, nicht? Dass man die wählte und was an sich im Militär unmöglich ist, nicht? Aber auf jeden Fall die Kommissare wurden gewählt. Als wir dann zurückgezogen wurden in die nächste Linie und dann uns wieder stabilisierten, haben die Angehörigen der Kompanie, in der ich war, gefordert, der Kommissar muss abgesetzt werden. Er hätte mindestens dafür sorgen müssen, dass das Essen organisiert wird, dass wir zu trinken bekamen. Er hat sich um nichts gekümmert und hat nur gewartet, bis jemand kommt. Also, oder war eine Zeit lang sogar verschwunden. Wir wollen einen anderen Kommissar haben. Und so wurde ich zu meiner eigenen Überraschung mit vorgeschlagen zur Wahl für den Kompanie, für den politischen Kommissar der Kompanie. Und ich weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall haben sie die Mehrheit hat gesagt, den wollen wir, der hat das, die Patrouille organisiert, der hat dafür gesorgt, dass wir wieder Anschluss kriegen und der hat auch das erste Essen gesorgt, den wollen wir als Kommissar. Und so wurde ich Politkommissar.
Sein erster Fronturlaub bringt Heinz Pries in Schwierigkeiten. Berauscht von Madrid, Alkohol und Frauen kehrt er einen Tag zu spät zur Truppe zurück.
Diese Umstände haben dazu geführt, dass ich also einen Tag zu spät kam. Ich war damals, wie gesagt, schon, das hatte ich erzählt, Kommissar einer Kompanie. Also die kleinste Einheit der Brigade. Und als ich dann zurückkam und mich zurückmeldete beim Bataillonsstab, gab es einen ganz ernsten Hinweis oder Verweis, dass ich also ein Tastenspiel kam und infolgedessen als Kommissar abgesetzt bin. Ein Kommissar hat ein Vorbild zu sein für die Truppe, besonders auch in Disziplin, besonders auch in Bezug auf persönliches Verhalten, wenn man in Urlaub ist und so weiter. Ich wurde also auf Befehl des Kommandanten und des Kommissars des Bataillons abgesetzt. Und jetzt passierte Folgendes, das konnte später nicht mehr passieren. Die Kompanie hörte davon und ich erzählte auch, wieso das passiert ist. Ein anderer hatte schon meine Funktion übernehmen müssen. Sie hörten das und protestierten fast einheitlich gegen diese Maßnahme und verlangten meine Wiedereinsetzung. Das war völlig gegen militärische Regeln. Befehl ist Befehl und wird durchgeführt. Nicht? Also wie gesagt, ich wurde dann nochmal zum Bataillonsstab gerufen und dieser Kommandeur, wie hieß er noch, Boris Kempel hieß er, und er sagte mir dann, dass es hier eine Antrag der Kompanie gebe, dass ich wieder in meine Funktion eingesetzt werden soll. Sie würden also dafür eintreten. Und dann habe ich so an seinem Gesicht gesehen, dass er so leicht schmunzelte und sagte, na, dann wollen wir das mal rückgängig machen. Du wirst wieder als Kommissar, aber das kannst du dir nur einmal erlauben und es bei nächsten Disziplinbruch ist, das wird es ernster.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen. Und ein Rückwärts gibt es für uns nicht. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Rührt die Trommel, fällt die Bajonette. Vorwärts Marsch, der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette. Auf zum Kampf, das Themenbataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und sterben für dich.
Und Mensch, auf einmal guckt einer auf die Uhr. Mann, du kommst bloß auf 3 Minuten. Da sind wir in Laufschritt zur Kaserne gerannt. Das war nicht weit entfernt dann, die Universität. Damit wir ja keine Minute später kamen. Das war für uns eine Ehrensache.
In der Partisaneneinheit Richard erhielt Kurt Höfer nach einem Hospitalaufenthalt eine Zusatzausbildung. Als Einsatzgruppenleiter sprengte er im faschistischen Hinterland Brücken und Schienen in die Luft. Zurückgekehrt von einem dieser Einsätze ergeben sich für ihn und 2 Genossen Gründe, die Einheit zu verlassen.
Und wo wir eines Tages mal zurückkamen von Feindeinsatz, da war auf einmal ein Offizier da, ne, 2 neue Offiziere da, die wir noch nicht gesehen hatten und nicht kannten, und da rumstolzierten, ja, und alles kritisch betrachteten da, in unserer Basis dort. Da hörte ich, wie der eine sagt, nee, sagte, Ich weiß nicht, das wäre Sauhaufen dort. Wir waren gerade zurückgekommen und waren auch noch in der Frontkleidung, wenn du so willst. Ja, also, das hörte ich so. Da kamen die her. Und da war der Richard dabei, oder war sein Polizeistellvertreter dabei, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und der sagt, ja, die Kameraden sind heute früh zurückgekommen. Die haben jetzt erstmal Ruhe. Ja, die kommen vom Einsatz zurück. Ach so, ja, so wegwerfen, so, ja, deswegen sehen die so wie Lumpen aus, ja, so ungefähr. Ne. Na, und dann habe ich 2 Tage das mit angeguckt. Der wurde neu eingesetzt und als Politstellvertreter. Nein, dann bin ich zum Richard gegangen, zum Chef gegangen, habe gesagt, Richard, unter diesen Umständen ist mein Einsatz als Partisan beendet. Ich will zurück zur Basis. Also so viel hatte ich nur inzwischen auch politisch gelernt, dass ich unter Schleimscheißern, ja, und die sich bloß gut anziehen und eine neue Uniform haben wollen, ja, aber alles von Weitem betrachten wollen, ne, da nicht. Ne.
In Spanien trafen zwischen Juli 1936 und März 1939 aufeinander hochmotorisierte und gut bezahlte Facharbeiter des Mörderhandwerks mit modernster Bewaffnung und unerschöpflichen Munitionsvorräten auf der einen Seite und auf der anderen Seite hochmotivierte und zahlreiche Arbeiter, Bauern und Intellektuelle beiderlei Geschlechts sowie übergelaufene Soldaten mit schlechter Bewaffnung und Munitionsmangel. Die militärische Lage verschlechterte sich zusehends. Alle innerhalb und außerhalb Spaniens schauten nach London. Und England? Was soll eine konservative bürgerliche Regierung gegen ein klerikalfaschistisches Militärregime unter Franco in Spanien haben? Nichts. Es wäre und es wurde denn ja auch eine bürgerliche Regierung. Gerade ohne sich offen zu entscheiden, kam England in jeder Beziehung beide spanische Seiten entgegen. Die einen, um ihre Unterstützung zu erhalten, die anderen, um ihr Heraushalten zu sichern. Franco dankte es ihnen auch später. Der Erfolg gab ihnen recht. Das Ergebnis war eine Nicht-Einmischungspolitik, die Hilfen für die Republik behinderte und die für Franco zuließ. In London wurde der spanische Bürgerkrieg entschieden. Am 5. Juli 1938 beschließt der Nicht-Einmischungsausschuss in London die Rückberufung der Freiwilligen. Im Oktober werden die internationalen Brigaden demobilisiert.
Das war Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal habt ihr verpasst, eine unserer bittersten Schlachten, eine Geschichte aus dem Spanischen Bürgerkrieg Teil 1.
Es geht voran!